Ich habe mich eigentlich nie mit Freunden getroffen. Ich bin nie weggegangen. Wenn ich eine Klassenfahrt gemacht habe, ich glaube in der 10. war eine, dann war ich da eigentlich fast nur trainieren. Habe halt zweimal am Tag trainiert und die Hälfte der Sachen geskippt. Wir sind on-site durch die ganze USA und Europa getravelt und haben geguckt, dass wir uns einmal für 1 bis 3 Tage, manchmal sogar 5 Tage, neben die Person setzen, die die Aufgaben macht, die wir glauben zu verbessern, und haben dadurch eigentlich einfach gelernt, wie der Job funktioniert. Ich glaube einfach sehr daran, du bist nur so gut wie die Leute, die um dich drumherum sind. Und die Anzahl an Leuten, die besser sind hier, ist einfach um Vielfaches höher als das, was in Deutschland ist.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Ich habe schon mehrfach angekündigt, heute ist endlich soweit. Endlich wieder eine Gründerin bei mir im Podcast, und zwar eine ganz besondere, die nämlich Millionen von Top-Investoren wie General Catalyst und Sheryl Sandberg eingesammelt hat, und zwar ohne Website, ohne LinkedIn-Post und ohne großes Aufsehen. $5 Millionen. Anna Julia Storch, oder AJ, wie sie hier in San Francisco auch gerne genannt wird, hat Drift gegründet, ein Startup, das KI-Agenten für die reale Welt entwickelt. Im Gespräch erzählt sie, warum sie ihren Fokus komplett auf Produkt und Kunden legt, wie sie trotz Stealth-Modus neue Kunden gewinnt und warum sie davon überzeugt ist, dass man nur einmal im Leben launchen sollte und dann so richtig, und das ist genau heute. Und das war große Glückwünsche auch von meiner Seite dazu, zu diesem Announcement, dass du endlich darüber sprichst, was du alles Tolles erreicht hast. Wir sprechen über ihren ungewöhnlichen Weg von einem kleinen Dorf an der tschechischen Grenze in Deutschland über eine Skikarriere mit einem 1-0 Abitur bis nach Stanford in Berkeley und darüber eine Entscheidung, kein YC, sondern den Neo Accelerator zu machen, und darüber, warum sie trotz Erfolg im Valley viel Zeit in Deutschland verbringt, wo auch viele ihrer Kunden sitzen. Eine Folge über Fokus, harte Arbeit und die Kunst, einfach zu machen, statt darüber zu reden. Auf geht's.
Moin AJ.
Hallo, hallo.
Grüß dich. Ich habe ein bisschen recherchiert über dich, und du bist ja wahrscheinlich eine der zurückhaltendsten Gründerinnen, die ich irgendwie kenne. Jedenfalls, wenn ich so deine Social-Profile angucke, weil du hast echt schon richtig krasse Sachen gemacht. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ich frage mich so ein bisschen, ist das so das neue Ding, dass man einfach nur macht und nicht nur darüber redet?
Vielleicht, ja. Ich glaube, die kurze Antwort darauf für mich ist Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Und wenn es mir nichts bringt, dass ich was teile, dann brauche ich es auch nicht teilen. Und ich glaube, jetzt speziell in den letzten Monaten haben wir uns ja auf unser Startup konzentriert, Kunden konzentriert, Produkt bauen konzentriert. Und ganz ehrlich, ich brauche keine neuen Kunden, beziehungsweise ich kriege die ganz viel anders. Das heißt, es war einfach bisher kein Grund da, das zu teilen. Und teilen ist auch Arbeit. Und man hat nur eine Chance, zum Beispiel mal ein Startup zu launchen. Und dann soll man es auch richtig machen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter.
Okay. Ich finde es sehr beeindruckend, weil wir hören gleich noch, was du alles machst. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Aber lass uns mal vorne anfangen. Woher kommst du eigentlich?
Ich komme ungefähr 3 Stunden nördlich von München aus einem kleinen Ort an der Grenze zu Tschechien. Die meisten kennen das nicht. So Hof kennt man vielleicht. Das ist so 45 Minuten westlich von da, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Genau.
Also kommst du aus einem kleinen Dorf?
Ja, genau. 7000 Einwohner haben wir.
Okay. Ja. Okay, ja. Ich sage das jedes Mal wieder, weil fast jeder meiner Gäste ist aus irgendeinem kleinen Dorf irgendwo aus Deutschland. Und ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, dass die Leute aus den kleinen Dörfern irgendwie herkommen.
Ja.
Du hast irgendwie 1-0 Abi, habe ich auf deinem Profil gesehen, hast aber trotzdem auch geschrieben, dass du irgendwie 40% der Zeit gar nicht in der Schule warst, sondern irgendwie hochleistungsmäßig Ski gefahren bist. Wenn du 3 Stunden nördlich von München, also 4 Stunden nördlich der Alpen wohnst, wo geht man denn da Skifahren? In Tschechien oder wo?
Also wir haben bei uns schon Berge, würde ich sagen. Also man kann bei uns schon trainieren. Der nächste Skihang ist 5 Minuten entfernt. Da kann man aber nicht als professioneller Skifahrer trainieren. Aber wenn man so Anfänger ist, kriegt man es hin. Und es gibt schon so einen, der ist 20 Minuten weg, und noch einen, der eine Stunde weg ist. Aber der Rest ist in den Alpen. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit tatsächlich in Österreich, Schweiz, Slowenien, Norwegen verbracht und habe dort trainiert.
Okay, und wie hast du das unter einen Hut bekommen? Also wurde man dann freigestellt in der Schule oder wie lief das?
Ja, schon. Also mein Direktor war sehr, sehr verständnisvoll. Ich glaube, der hat halt immer gesagt, solange ich die Noten liefere, kann ich gehen, wann ich will.
Okay.
Und ich glaube, wie ich es dann am Ende hingekriegt habe, ist tatsächlich einfach nur ganz viel Verzicht und ganz wenig Schlafen. Also so eine typische Woche bei mir war Mittwochmittag oder Nachmittag aus der Schule raus, ab in die Alpen, übers Wochenende trainiert und Wettkämpfe gehabt, Sonntag um 10 zurück. In der Zeit habe ich eigentlich auch keine Schule so richtig gemacht, weil da ist einfach gar nicht viel Zeit. Und dann habe ich mich aufs Skifahren konzentriert und dann bin ich abends um 10 dann halt ins Bett. Ja, und dann bin ich um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts aufgestanden, habe die 3-4 Stunden gelernt für meine Prüfung, die ich dann Montag hatte, manchmal noch Dienstag. Und Mittwoch ging es eigentlich schon wieder los. Also so, das war schon krass intensiv, aber irgendwie hat man es so hingekriegt. Ich habe 11., 12. Klasse keine Klassenfahrten mehr mitgemacht. Ich habe mich eigentlich nie mit Freunden getroffen. Ich bin nie weggegangen. Wenn ich eine Klassenfahrt gemacht habe, ich glaube in der 10. war eine, dann war ich da eigentlich fast nur trainieren. Habe halt zweimal am Tag trainiert und die Hälfte der Sachen geskippt. Oder beim Wandertag war ich halt rennen und die anderen sind gegangen. Irgendwie so.
Ja. Okay. Und woher kommt dieser Drang? War das irgendwie von den Eltern gepusht oder war das so komplett intrinsisch? Also wie bist du dazu gekommen?
Schon eher intrinsisch, würde ich sagen. Also meine Eltern haben mich nie krass gepusht. Mhm. Vor allem nicht in der Schule. Im Sport schon ein bisschen eher. Also mein Vater, der hat mal zu meinem Trainer gesagt, ich will, dass die Julia den Berg hochkrabbelt, wenn die nach Hause kommt. Halt, um so zu zeigen, okay, dann habe ich richtig trainiert, dann habe ich richtig gepusht. Ja. Aber er hat es nie negativ gemeint oder da war nie Druck so richtig da. Das kam eigentlich eher von mir. Ich glaube, ich war einfach schon immer sehr ehrgeizig. Ja.
Okay. Und gibt es da irgendwie so bestimmte Sachen, wo du sagst, das hilft dir total? Ich meine, wenig schlafen, viel arbeiten, ist wahrscheinlich auch ein Gründertum irgendwie, aber ja. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, so, dass irgendwelche Mentorenships oder was hast du noch mitgenommen aus der Zeit?
Ich glaube, ich habe so ein paar Routinen gehabt, die ich auch zum Teil jetzt noch habe. Zum Beispiel vorm Wettkampf gehe ich früher eigentlich immer Frühsport machen. Ich hau mir bestimmte Musik rein, meistens so Rock-Music. Und ich glaube, das hilft mir einfach dann zu delivern, wenn es wirklich wichtig ist. In der Schule, im Sport und jetzt halt auch irgendwie in Startups. Da gibt es ja auch manchmal so Tage, wo es einfach drauf ankommt. Ansonsten, ja, mittlerweile versuche ich ein bisschen mehr zu schlafen als nur 3 Stunden oder 4 Stunden. Aber ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und dann am Wochenende vielleicht mal einen Tag irgendwie in die Natur rausgehen mittlerweile.
Okay. Und sag mal, du hast gesagt, du hast diese ganzen Wettkämpfe gemacht. War das schon so auch der Plan, dann irgendwie, sag mal, Profi zu werden eine Zeit lang? Also was war so dein größter Erfolg, sag mal?
Ja, also es war auf jeden Fall Plan. Ich glaube, es ist relativ spät gekommen, ich habe relativ spät angefangen, aber so mit, ich würde sagen, 14, 15, 16 war dann schon klar, okay, ich will auf jeden Fall mal Weltmeister werden. Dahin bin ich nicht gekommen, aber ich habe Top 3 in Deutschland war ich in dem einen Jahr und mehrere Top 10 internationally, aber ich habe nie einen Weltcup gefahren und ich bin auch nie bei den Olympischen Spielen gewesen. Ich glaube, dafür habe ich einfach zu viel Schule gemacht. Ich glaube, das war dann der Trade-off war einfach zu groß. Zwischen dem, ich wollte halt beides auf einmal und das ging sich ja nicht aus. Ja.
Okay. Also dann lernt man dann vielleicht auch draus, dass irgendwie Focus matters, ne? Hast du ja schon gesagt. Ja. Aber wann war denn der Moment für dich, dass du dann gesagt hast, okay, der Sport, das ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig eigentlich fast. Ne? Man hat so viel investiert und man hat irgendwie dieses Ziel, wahrscheinlich irgendwie mal bei Olympia dabei zu sein. Hast du dann irgendwann gesagt mit 19 oder 20, okay, that's it? Oder also wie war der Entscheidungsprozess dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt in die Uni?
Ja, ich bin nach meinem Abi direkt in die USA gegangen, habe dort noch ein Jahr Skifahren gemacht, während ich studiert habe mit einem Stipendium. Da habe ich es, glaube ich, schon nochmal versucht. Dann war relativ klar, okay, ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Ich habe nie so dieses Karriereende gefeiert. Ich habe eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder Wettkämpfe gefahren, obwohl ich dann irgendwann wusste, es wird nichts mehr. Mhm. Ich glaube, der einschneidendste Punkt war wahrscheinlich CDTM für mich, weil dort habe ich irgendwie was Neues gefunden, wo ich extrem viel Energie reinstecken kann. Und das war dann so ein bisschen der Ersatz für mich. Ja, genau.
Du sprichst direkt was Spannendes an. CDTM ist ja so einer der Top-Schmieden. Also in den USA gibt es ja zum Beispiel das Media Lab an der MIT, wo irgendwie so die Engineers und die Business-Leute zusammenkommen und irgendwelche coolen Firmen starten. Hatten wir auch schon hier im Podcast Gäste, die daher kommen. Wie bist du darauf gekommen? Also war für dich irgendwie LMU auf jeden Fall Top-Uni? Mit einem guten Abi kann man sich das ja auch so ein bisschen aussuchen. Also was hast du da studiert und wie bist du dazu gekommen? Also ganz kurz nochmal zum CDTM, ne? Da sind ja so Personio, Flixbus und so rausgekommen. Also es ist ja echt so eine der Top-Schmieden in Deutschland eigentlich.
Eigentlich bin ich aufs CDTM nur durch Zufall gekommen. Man bekommt als, wenn man, ich glaube Top 5 oder Top 10% an der LMU und TU ist so ein Brief. Mhm. Und den hatte ich bekommen und dann, das war jetzt so eine Einladung, dass man sich bewirbt Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Also ich kannte niemanden am CDTM. Ich wusste auch nicht so richtig, was es ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, selbst als ich reingekommen bin, wusste ich noch gar nicht so genau, was mich da erwartet. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die bewerben sich da dreimal drauf. Die wissen schon ganz genau, was sie wollen. Ich habe das mal probiert, weil ich fand, das klang cool. Ja. Und ich habe gute Leute getroffen und nicht erwartet, dass es so sehr mein Leben ändert. Ja.
Okay, erzähl mal, was ist das überhaupt genau? Also ist das da so ein Accelerator oder ist das so ein Institut oder wie funktioniert das?
Eigentlich ist es ein Zusatzstudium. Das heißt, man hat so drei verschiedene Kurse, die man neben dem Studium macht. Es fühlt sich aber eher so an wie mit anderen Leuten, die andere Skills haben, zusammenarbeiten und Produkte bauen. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was man machen würde, wenn man ein Startup gründet. Ja, so ist es eigentlich. Also der erste Teil ist ein bisschen eher so, man guckt in die Zukunft, Trend Research im Prinzip, so was passiert in den nächsten 30 bis 50 Jahren in einem bestimmten Feld mit einem Unternehmen zusammen, bei uns heute Siemens. Der zweite Teil ist eher so tatsächlich, baue mal ein Startup basierend auf einem Problem. Und der dritte Teil ist eher so ein bisschen Consulting orientiert. Und ich vergleiche es immer so, den Amerikanern sage ich immer, das ist wie ein Mini-Stanford in Europa. Ich glaube, so fühlt es sich so ein bisschen an. Und ja, das ist echt ein cooles Programm. Ja.
Und dann bist du daraus dann auch wieder in die USA gekommen? Oder wie war der Schritt dann hier über den Teich?
Ich wollte dann direkt nach CDTM nach Berkeley. Das hatte ich aber schon geplant, bevor ich überhaupt am CDTM war. Das heißt, ich bin nicht über das CDTM nach Berkeley, was man normalerweise auch machen kann. Da weiß ich nicht mal, warum ich da drauf gekommen bin.
Auf Berkeley, ja. Weißt du nicht warum?
Nee, ich kann mich leider gar nicht mehr dran
erinnern. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, ich gehe jetzt einmal nach Berkeley, ist ja auch eine der Top-Unis, ne? Also ist irgendwie so Top 5 immer irgendwie, also.
Ich glaube, ich war ja nach meinem Abi schon mal in den USA, da war ich an nicht einer besonders guten Uni. Ja. Damals wusste ich nicht, dass es so große Unterschied zwischen guten und schlechten Unis gibt. Und da hatte ich schon gemerkt, ich glaube, ich will auf jeden Fall nochmal in die USA, aber ich will eine gute Uni.
Ja.
Und ich glaube, deshalb war das für mich so ein bisschen klar, ich muss da irgendwie hin. Und Berkeley schwimmt dann halt da so mit rum. Und deshalb habe ich mich da beworben und war da in so einem separaten Programm mit drin und auch mit einem Stipendium. Und dann habe ich das dort gemacht.
Okay, ja. Was hast du dann da studiert?
Das war an der Business School, aber also am Ende des Tages eigentlich Business, also so Marketing-Sachen. Ich habe aber dort, das war so das erste Mal, wo ich angefangen habe, richtig zu programmieren. Also ich habe auch Programmierkurse gemacht, so die Introduction to Programming-Kurse, die es halt dort so gibt, weil ich das eigentlich aus dem CDTM so ein bisschen mitgenommen habe. Ich wollte eigentlich viel, viel technischer werden und das war so der erste Moment, wo ich das machen konnte.
Okay. Und du hast gerade schon gesagt, das CDTM ist so wie Stanford. Da bist du aber nach Stanford gekommen. Das ist ja noch viel besser. Wie war das? Also das kriegt man natürlich, da ist ja auch so eine gewisse Rivalität, ne, zwischen Berkeley und Stanford.
Stimmt, ja, extrem tatsächlich. Ja. Also ich habe auch lange gebraucht, um zu sagen, ich mag Stanford mehr als Berkeley. Okay. Weil ich finde Berkeley schon auch echt, echt cool. Stanford war ja sehr, sehr intensiv, sehr viele Eindrücke. Man muss gucken, dass man sich nicht verläuft in den Opportunities, die man dort alle machen kann. Aber es war auf jeden Fall auch ein prägender Moment. Ich würde schon behaupten, CDTM war für mich prägender. Der Grund dahinter ist einfach, ich glaube, vor dem CDTM hatte ich gar keine Ahnung von diesem ganzen Entrepreneurship. Als ich nach Stanford gegangen bin, wusste ich eigentlich schon, okay, ich werde auf jeden Fall gründen. Ich hatte schon so ein bisschen meine Industrien und so, wo ich rein wollte. Das heißt, ich war schon deutlich weiter, aber es war natürlich eine Hammer-Erfahrung, ja.
Und wie hast du es auch wieder über ein Stipendium finanziert? Weil es ist ja auch jetzt nicht billig. Also, okay. Und wie funktioniert das dann? Also da bewirbt man sich dann und wenn man gute Noten hat, dann sagen die halt, okay, wir erlassen dir die Studiengebühren oder wie funktioniert das?
Also ich hatte eine Mischung aus mehreren Sachen. Ich hatte erstens ein Stipendium von Stanford, das heißt nicht so hoch. Ja. Das geben die aber manchen Leuten. Ich weiß nicht, wie die diese Entscheidung treffen. Das zweite ist, ich hatte dann das Haniel-Stipendium von der Studienstiftung. Das sind, glaube ich, so 60.000 oder so. Das übernimmt schon sehr, sehr viel.
Ja.
Und das dritte war dann, das reicht aber immer noch nicht, das dritte war dann, dass ich TA-Ships, also Teaching Assistants, gemacht habe. Und das erlässt dir komplett die Studiengebühren und auch Housing, wenn du 20 Stunden die Woche arbeitest.
Okay.
Das ist auch wirklich, also je nachdem ist das schon auch viel Aufwand und das ist natürlich auch wieder competitive. Aber wenn man das schafft, dann kann man da gut rausgehen. Und Stipendium, wie kriegt man das? drauf bewerben und dann haben die so ein Auswahlverfahren.
Ja.
Da bin ich dann nach Deutschland, weil da war ich tatsächlich schon in den USA. Interviews, ja. Dann treffen okay. die Entscheidung.
Ich meine, ja. man muss ja schon sagen, Stanford ist halt so einer der wahrscheinlich die schwierigste Uni überhaupt erstmal reinzukommen, ne? Weil irgendwie Application Rates sind, glaube ich, unter 1% oder so, ne? Oder die Annahmeraten und dann nochmal ein Stipendium zu bekommen, das ist schon sehr beeindruckend. Wie fühlte sich das an? Du hast gerade schon gesagt, da waren irgendwie die ganzen Opportunities. Ist das einfach, weil man mit so vielen smarten Leuten umgeben ist und irgendwie eigentlich hat man, also ich denke immer so, verliert man dann auch schnell den Fokus auf die Uni, weil es so viel Opportunity gibt. Also dann das auch durchzuziehen, ist ja nochmal eine andere Sache.
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also meine Noten waren schlechter in den USA als in Deutschland, obwohl es meiner Meinung nach deutlich einfacher ist, gute Noten in den USA zu bekommen, ja. als in Deutschland, auch in Stanford. Das war auch, weil ich mir das egal war. Also ich habe trotzdem gute Noten, aber ja, also verlieren da viele, finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das ist einfach nicht der Fokus von der Uni. Ich glaube, in Amerika geht es vielmehr darum, packe ein paar gute Leute zusammen, lass die zusammen leben und die werden daraus was Gutes machen. Und ich glaube, das machen die amerikanischen Colleges super.
Ja.
Und das wollte ich auch da mitnehmen. Und klar, ich wollte schon auch irgendwie technischer werden. Ich wollte auch mehr programmieren, das habe ich auch gemacht.
Ja.
Aber ich wollte halt auch so ein bisschen die Menschen dort mitnehmen.
Ja, okay, cool. Du hast dann ja schon noch mal ein paar Ausflüge gemacht, bevor du gegründet hast. Ne? Es steht auf deinem LinkedIn-Profil, glaube ich, gar nicht drauf. An irgendeinem Post habe ich es irgendwie von dir gesehen, dass du bei Kite zum Beispiel warst.
Ja.
Der Francesco, der eine Gründer, war auch mal hier bei mir im Podcast zu Gast. Oh, der ist ja mittlerweile zurück in Deutschland. Aber wie bist du da vorgegangen? Also hast du da einfach geguckt, was gibt es irgendwie für coole Leute, für wen kann ich arbeiten? Oder hast du gesagt, ich brauche jetzt erst nochmal Erfahrung irgendwo? Oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, also nachdem ich in Berkeley war, war, glaube ich, für mich relativ klar, ich will gründen. Das heißt, das war jetzt auch schon einige Jahre jetzt her. Und ich wollte auf jeden Fall in der Bay Area bleiben. Dann habe ich mir das Praktikum mit Kite gesucht. Das habe ich einfach durch Zufall gefunden, mehr oder weniger. Ich habe ja ganz viele Sachen versucht. Und danach wollten die mich zwar behalten, aber ich wollte meinen Bachelor fertig machen und ich wollte auch nochmal eine größere Company sehen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich fast gar keine Arbeitserfahrung. Dann bin ich zu Amazon gegangen, das war für mich einfach nochmal wichtig, so ein bisschen, okay, Big Tech, ja. einmal sehen, wie sieht's denn aus, wenn es dann funktioniert, wenn wir mal ganz groß sind, weil wo ich bei Kite war, die hießen noch nicht mal Kite, also da, ja. das war noch so, bevor Kite war.
Ja, also eine Mietwagenplattform, wo man sich den Mietwagen liefern lassen kann.
Ja. Genau. Und damals haben die sogar noch was anderes gemacht. Die hießen mal Urban Miles.
Okay, interessant.
Ja, und dann Bachelor fertig gemacht, Covid kam und dann wollte ich auch noch mal ein Jahr Arbeitserfahrung haben, bevor ich in meinen Master gehe, weil ich wollte halt unbedingt noch mal irgendwie in die USA und dort studieren. Und in der Zeit habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, der heißt CEO for One Month.
Mhm.
Da geht es im Prinzip darum, es sind mehrere Auswahlverfahren. Die ersten sind so kognitive Tests, dann sind Interviews, Video und so weiter. Und der Gewinner bekommt quasi einen Monat Shadowing mit einem CEO von dieser riesen Firma da. Ich habe zwar nicht gewonnen, bin aber Zweite geworden. Dann hat mich ein anderer CEO angerufen und ich habe das mit dem gemacht.
Mhm.
Und der hat mir dann nach 2 Monaten angeboten, ob ich nicht bei ihm eine Businessline aufbauen will. Also ein drittes Business eigentlich innerhalb von der Company. Und eigentlich wollte ich ins Consulting gehen. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe und habe dann das gemacht. Und das war eigentlich die Probefahrt für mich in Richtung Entrepreneurship, weil ich dort halt einmal alles von 0 auf 1 aufgebaut hat. Klar hatte ich einen Chef, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Also der hat mich halt alles machen lassen. Ich musste meine eigenen Mitarbeiter einstellen. Ich musste meine Kunden gewinnen. Wir mussten ein Produkt bauen. Alles, was halt so ein bisschen dazu gehört. Die heißt Adecco-Gruppe.
Mhm.
Das ist so eine Stuffing Company.
Mhm.
Eigentlich, ja. Und ich war in einem von diesen Unterbrands dahinter und die machen Engineering, also hauptsächlich die arbeiten mit Apple, BMW, Lilium, damals haben die zusammengearbeitet und machen Engineering Services, also die bauen entweder komplett die Produkte für die Firmen
ja.
oder die geben Laien-Mitarbeiter, also Engineering aus. Genau. Okay.
Und kam dann während der Phase die Idee für deine heutige Firma oder wann hast du angefangen darüber zu brainstormen, was du machst?
Die Idee für die jetzige Firma kam tatsächlich erst, als ich mich entschieden habe, zu gründen, also deutlich später, deutlich nachdem ich meinen Master fertig gemacht hatte.
Mhm.
Ich habe zwischendurch dann nochmal an der Uni ein bisschen gearbeitet, habe dann nochmal ein Non-Profit gegründet und dann kam das eigentlich erst.
Wie bist du da vorgegangen? Das interessiert mich auch immer persönlich, so ja, wie man auf so eine Idee kommt, wie man das validiert. Hast du irgendwie 100 Ideen gehabt und hast dann irgendwie mit 1000 Leuten gesprochen oder wie hast du das gemacht?
Ja, ich glaube, ich habe über die Jahre schon immer mal andere Approaches gesehen, aber wie wir es gemacht haben, also meine Co-Founderin und ich, wir hatten sehr viel Experience im Industry-Bereich und wir haben dann einfach gesagt, innerhalb von so einer Stunde, okay, Industrials it is. Also jetzt Okay. Lass mal nicht overthinken, lass da mal reingehen. Wir wissen, wir mögen die Leute dort. Wir wissen, da ist extrem viel Potential. Lass erst mal verstehen, was da ein Problem ist. Und so ein bisschen die Probleme kannten wir auch schon. Also die Hypothese, die wir ganz am Anfang hatten, ist tatsächlich genau das Gleiche, was wir heute machen. Also Okay. Schon ganz
witzig. Was war das Problem, was ihr gesehen habt?
Zu dem Zeitpunkt war es vor allem Lagerbestände. Also das war ganz konkret das, was wir gesehen haben. Wir waren mal on-site bei einer Firma. Und da ging es noch gar nicht darum, dass wir das gründen. Ne? Und da ging es um ein ganz anderes Problem. Und die haben uns eingeladen, wir haben dazugehört. Und dann zeigt er uns so sein Lager. Und er ist, ja, ist gerade voll. Und wir dachten uns, boah, ist aber richtig voll. Da ist gar kein Platz. Und er hat gesagt, ja, Riesenproblem. Und dann haben wir mit 3, 4, 5, 50 irgendwann anderen Leuten gesprochen. Und es war immer klar, okay, das ist ein Riesenthema.
Dass das Lager einfach zu faul ist und nicht klar ist, wer irgendwie oder welche Produkte da sind. Ich meine, es gibt ja früher immer noch diese Inventur in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das in den USA auch gibt. Ne? Aber ja, die müssen dann immer einmal im Jahr das Lager schließen, jedes einzelne Teil zählen und dann gucken.
Ja, also ich meine, mittlerweile ist es nicht nur Lagerbestände, aber zu dem Zeitpunkt war das so extrem, weil Corona gerade zu Ende war so langsam und die ganzen Firmen haben total viel eingekauft, weil sie ja nichts gekriegt haben. Also haben sie lieber mehr gekauft als gar nichts. Mhm. Und dadurch waren die Lager so voll. Das ist jetzt nicht mehr so extrem, aber das hat das Thema angestoßen, was wir jetzt machen.
Ja. Okay. Also deine Firma heißt Drift. Wenn man auf die Internetseite geht, also ich glaube, wenn wir es releasen, habt ihr das announced, aber das muss ich trotzdem nochmal erzählen, weil da steht irgendwie nur AI Agents for the Physical World. Das kann ja auch so alles so nix heißen.
Ja.
Was steckt dahinter?
Also allgemein gesprochen entwickeln wir KI-Agenten, die operative Prozesse in Industrieunternehmen automatisieren und zwar genau die, die heute ein ERP machen würde. Also ganz konkret, ein Anwendungsfall ist, wir helfen Maschinenbauern, dass sie die Teile, die sie brauchen, zum richtigen Zeitpunkt auf Lager haben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Und wie wir das machen, ist, wir nehmen KI-Agenten, die den Kontext über das Unternehmen haben, über den Supplier haben, über das Teil haben und geben diesen Agenten Tools zur Hand, zum Beispiel eine mathematische Optimierung, sodass sie trotzdem ökonomisch die optimale Entscheidung treffen können, aber im Kontext dieser speziellen Situation. Das heißt, wir schaffen es eigentlich, relativ genau das zu mimiken, was ein Mensch auch machen würde, wenn er die Tools zur Hand hätte. Das erlaubt uns quasi, Sachen zu automatisieren, die vorher einfach zu kompliziert waren, weil die Entscheidungen viel zu high stakes waren und da musste immer ein Mensch drüber schauen. Und Ziel damit ist eigentlich, dass wir Schritt für Schritt immer mehr aus dem ERP abgreifen. Irgendwann ist ERP eine Datenbank, eigentlich downgraden und das Ganze ersetzen. Mhm. Und das Ganze halt von diesem Thema Supply Chain ausgehend in andere Bereiche reingehen.
Und wie funktioniert das konkret? Also du hast ja gesagt, da wird dann irgendwie analysiert, dass die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt da sind. Die benutzen aber ja irgendeine Oldschool-Software wahrscheinlich.
Ja.
Macht ihr dann da irgendwie so eine Maske praktisch drüber, die das dann bedient irgendwie? Also dass da wirklich die AI mit der Maus praktisch klickt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben ein separates Interface. Das heißt, die loggen sich einfach in unser System ein und wir greifen die Daten größtenteils vom ERP eigentlich ab, manchmal noch ein paar andere Daten. Mhm. Und die interagieren dann eigentlich mit unserem System und nicht mit dem ERP oder manchmal haben doch ein separates System, was wir vorher benutzt haben.
Okay.
Und zum Teil integrieren wir auch mit E-Mail oder dann auch mit MS Teams, sodass sie quasi da Nachrichten bekommen, dass sie zum Beispiel dass der AI-Agent ein Approval braucht, irgendwie zum Beispiel, wenn er nicht weiterkommt oder so.
Okay. Ja. Und ist es dann nicht mega aufwendig, einen neuen Kunden onzuboarden? Also, also das ist ja schon jetzt nicht so einfach so, hier, mach mal Kreditkarte, sign up und jetzt los geht's, sondern du musst ja wahrscheinlich so, ich meine, wir sprechen immer so über dieses Forward Deployed Engineering auch, ne, dass du wirklich schon Leute dann da auch. Also du verkaufst Consulting auch noch mit zu dem Produkt wahrscheinlich.
Ja, also das Onboarding ist sicherlich nicht wie bei einem Canva-Produkt oder so. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, wie das früher war, dass man da irgendwie 6 Monate braucht, bis man da überhaupt mal loslegen kann. Wir haben den letzten Kunden innerhalb von einer Woche geonboardet. Das war jetzt haben wir vielleicht 1,5, 2 Wochen gebraucht mit einer halben Person, um eine Firma mit mehreren Milliarden Umsatz in unsere Datensätze reinzukriegen. Also man kann das schon machen und ich glaube, wir kommen irgendwann dahin, dass wir es vielleicht sogar Self-Service machen können, dass die Unternehmen das selber machen können, ja.
Okay. Und ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen in dem Enterprise-Business unterwegs und gerade wenn man hier aus den USA dann, und du hast mir das vorher gesagt, dass ihr auch auf dem deutschen Markt Kunden habt, dann kommen die an und wollen halt irgendwie das Data Center in Deutschland und du brauchst dann irgendwie eine Data Residency with OpenAI in Frankfurt und dann wollen die irgendwie, dass du SOC 2 compliant und alle möglichen anderen Sachen macht. Habt ihr das auch alles machen müssen, um jetzt in jetzige Stadion zu kommen oder?
Wir stellen schon sicher, dass die Server, die wir nutzen, in Europa sitzen, zumindest für die europäischen Kunden. Ja. Und dann sind die eigentlich auch fein damit.
Okay. Ja. Ich will nochmal ganz kurz zurückgehen hier, weil der Anfang einer Firma ist immer ganz interessant, so ne, wie das entstanden ist. Du hast schon gesagt, dass ihr am Ende des Tages einfach die Conviction hattet und habt gesagt, okay, let's go. Was war dann der nächste Schritt? Also ich glaube, das steht auch nicht so richtig auf deinem Profil, aber wenn man in so ein paar Posts guckt, steht dann irgendwo, da einer deiner Mitarbeiter hat irgendwie geschrieben, dass ihr von Neo gebackt seid. Ich sage, aha. ja. Neo ist ja so ein bisschen wie ein anderes YC hier in San Francisco, also so ein Startup Accelerator. Wieso habt ihr euch für Neo entschieden oder war das überhaupt der erste Schritt? Also wie ging es dann los?
Das Erste, was wir gemacht haben, ist erstmal nur mit ganz vielen Kunden gesprochen. Das heißt, wir sind sowohl online, aber auch relativ schnell on-site. Also ich bin auf Messen geflogen, wir sind on-site durch die ganze USA und Europa getravelt und haben geguckt, dass wir uns einmal für 1 bis 3 Tage, manchmal sogar 5 Tage, neben die Person setzen, die die Aufgaben macht, die wir glauben zu verbessern.
Ja.
Und haben dadurch eigentlich einfach gelernt, wie der Job funktioniert, was die Probleme sind und so weiter. Und ich glaube, das würde ich immer wieder so machen. Also es war sehr, sehr hilfreich.
Wie hast du das finanziert? Ich meine, du hattest ja noch kein Funding, oder?
Alles selber. Also wir haben sehr, sehr stark gespart. Also meine Co-Founderin hat mit mir in einem Zimmer geschlafen. Wenn wir im Hotel waren, ich kann mich noch daran erinnern, das eine, da hat es aus der Decke getropft. Wir haben eigentlich nur bei Freunden geschlafen. Also wir haben versucht, sehr, sehr wenig Geld auszugeben, wo es auch immer noch geht. Ich habe sogar im Auto gewohnt eine ganze Zeit lang.
Hier in der Bay Area?
In der Bay Area, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Ganz, ganz am Anfang.
Aber nach dem Studium vom Anfang der Firma?
Genau, ja. Also genau zwischen dem, nach dem Studium bis die Firma, bis wir wussten, wir sind in Neo drin.
Okay. Was haben denn deine Eltern da gesagt?
Man muss dazu sagen, das ist ein Van.
Okay.
Der ist nicht groß, der hat auch keine Küche und gar nichts. Aber der hat eine kleine Couch, die man so in so ein Bett transformieren kann. Und meine Eltern wissen, dass ich das mache. Die finden das nicht schlimm. Also ich glaube, die finden es gut, dass ich Geld gespart habe.
Ja, nee, sehr beeindruckend.
Ja.
Und sag mal, dann wieso hast du dich für Neo entschieden? Das ist ja eher so ein bisschen der Second Tier. Also sag mal so, die meisten sagen alle, oh, ich will unbedingt zu YC, weil das irgendwie so das Mega-Brand ist, weil das auch international anerkannt ist. Und Neo kennen wir natürlich alle in der Bay Area oder in San Francisco, aber sonst kennt das, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt jeder.
Ja, ja, ich glaube auch, also wenn man außerhalb kommt, hätte ich mich wahrscheinlich auch für YC entschieden, einfach aufgrund der Brand.
Ja.
Weil es, glaube ich, hilft, wenn du noch keine Kontakte in der Bay Area hast. Wenn du Kontakte in der Bay Area hast, finde ich, bringt es dann nicht mehr so viel. Also der Grund für Neo waren eigentlich so wahrscheinlich 4 Sachen. Das erste war, ich kannte schon 2 Gründer, die in Neo drin waren und das waren somit die besten Gründer, die ich kenne. Und das war für mich schon mal ein gutes Zeichen. Der zweite Grund waren die Community-Efforts. Also die nehmen nur 20 Teams pro Jahr und das auch in einem Batch. Es gibt einmal einen Monat lang quasi so ein On-Site, wir waren in Colorado und Copper Mountain, wo du die ganze Zeit miteinander aufeinander sitzt, miteinander arbeitest und das baut einfach ein viel tightere Community auf, weil es weniger Leute sind und weil es halt einfach mehr On-Site ist. Und ich glaube, das war mir extrem wichtig, weil ich habe eigentlich immer nach sowas gesucht wie CDTM für die USA und das habe ich für mich mit Neo gefunden. Der dritte Grund war für mich so ein bisschen dieser Engineering-Fokus. Also die haben in den Interviews sogar Coding-Interviews, also für den Technical Co-Founder.
Mhm.
Das heißt, du wusstest, alle Leute, die da drin sind, die sind richtig technically strong und ich glaube einfach daran, dass das eine Company deutlich besser macht. Und die haben auch so ein Programm, das heißt New Scholars. Das sind Young Engineers, werden da recruited 30 im Jahr, die halt so die Besten in den USA sind in ihrem Field. Und das ist halt ein super Recruiting-Pool für uns, weil die waren wahrscheinlich in 2, 3 Jahren meistens Gründer und aber vorher nochmal bei einem Startup arbeiten. Und ich wusste, Hiring wird auf jeden Fall das tougheste Thema.
Ja.
Und dafür war das super. Letzter Grund war, also der Deal ist einfach viel besser als der von YC. Wenn man es mal durchrechnet, also wenn man mal so ein ja, above average case nimmt, wo man sagt, man raised nach dem Accelerator auf einer 20 Millionen Cap auf Saves, ja, was gut ist, aber jetzt auch nicht fantastisch, ja, dann würde man bei Neo ungefähr mit 4,5% rausgehen und bei YC mit 9%.
Ja.
Also es ist schon ein Riesenunterschied aus meiner, ja, Sicht. Neo incentiviert eigentlich eher die Founders, die noch besser sind. Also wenn du noch höhere raisen würdest, dann hast du noch einen krasseren Unterschied.
Ja.
Und das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist schon interessant, ja, wenn man das mal sieht, wie YC halt dieses Spray and Pray macht eigentlich und eben ja mittlerweile jetzt 500 Teams pro Jahr da durchschleust.
Ja.
Und halt dann gegen 20 nimmst, hast du ja auch Access wirklich zu den Partnern. Ne? Und ja, wenn der Dealer noch besser ist, macht das natürlich total Sinn, wenn man halt auch vielleicht eine andere Ambition vielleicht hat. Ja, spannend. Und ist da dann auch so ein Demo-Day am Ende, wo dann die Seed-Runde geraced wird irgendwie? Oder wie habt ihr das dann gemacht?
Mhm. Der Demo-Day ist jetzt tatsächlich in einer Woche.
Mhm.
In Arizona machen die den. Und der ist aber so ein bisschen von der Public ausgeschlossen tatsächlich eher. Mhm. Also so ein bisschen eher so...
Da kommt das Ganze.
Ist eher so... internally hiring focus und die meisten Leute raisen vorher und so haben wir es auch gemacht. Also wir waren zum Demo Day eigentlich schon mit unseren Lead Investoren durch und haben dann danach haben wir noch ein paar Angels reingenommen.
Okay. Genau. Okay. Da führst du natürlich direkt zu meiner nächsten Frage. Was war denn deine Runde?
Ja. Wir haben unser Lead ist General Catalyst. Mhm. Wir haben 5 Millionen eingesammelt zusammen mit Neo. Neo hat quasi nochmal Geld nachgegeben.
Ja.
Und dann haben wir einige Angels. Ich glaube, so die bekanntesten sind Sheryl Sandberg. Die hat über ihren Sheryl Sandberg Fund direkt investiert. Khazar Yunus, der war ehemals YC-COO und ist jetzt CEO von Applied Intuition. Kennt man vielleicht auch. Die sind, glaube ich, 15 Milliarden Bewertung aktuell. Wir haben jemanden, der ist im Board von sehr, sehr vielen Industrieunternehmen, ist ein Deutscher. Wir haben Claire Johnson, ehemals CEO von Stripe. Und dann noch einige weitere Angels,
okay,
in alle möglichen Richtungen.
Genau. Ja, also erstmal Congrats, das ist einfach für eine Seed-Runde ja fantastisch. Vor allen Dingen General Catalyst, ne? Also das ist einer der Top-Investoren, muss man halt einfach auch sagen, Berlin. Ich habe auch damals versucht, wir haben die irgendwie 4, 5 Mal getroffen und ich war so begeistert von den Partnern da und hatte auch so gedacht, boah, das wäre so der Oberhammer. Die machen aber eigentlich gar kein Seed-Investment, also ganz, ganz, ganz selten, ne? Also wenn die das machen, dann muss das schon außerordentlich sein. Insofern nochmal weiteres Congrats. Aber wie bist du an die rangekommen? Also man muss da sagen, das ist einfach ein riesengroßer Fund und die haben halt einfach Milliarden zu deployen und für 2 Millionen steht da eigentlich keiner auf, so oder 3 Millionen oder wie viel die auch dann euch gegeben haben. Wie bist du an die rangekommen? Waren die dann auch bei dem Demo-Day oder gab es schon eine Beziehung oder wie hast du das geschafft?
Ich glaube, die kannten mich schon. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel Inbound bekommen von sehr, sehr vielen Investoren und haben eigentlich mit fast jedem Fund gesprochen. Ich glaube, in dem Fall tatsächlich zum einen über das CDTM, zum anderen aber auch über Neo. Also sowohl amerikanische als auch deutsche Seite kannten eigentlich schon und wussten, okay, wer sind die guten Startups und darüber sind wir eigentlich an die rangekommen und dann ist es, glaube ich, eher eine Frage von, kannst du deine Idee gut rüberbringen und ist es ein VC-Case, wo sie sagen, das kann mal eine Billion-Dollar, vielleicht sogar Trillion-Dollar-Company werden. Ja.
Ja, Wahnsinn. Und sag mal, der nächste Schritt ist ja, dann hat man die Kohle, dann fängt man an anzustellen, dann hat man eigentlich eine Homepage, wo Leute sich informieren können. Wie kommst du an Kunden, wenn du all das nicht machst? Also du hast, also generell, ich meine, wie kommst du an Talent, wenn du nicht sagst, wer du bist? Wie kriegst du Kunden, wenn du nicht sagst, wer du bist? Das finde ich einfach, das habe ich noch nie gesehen irgendwo. Deswegen finde ich das sehr spannend, das nachzuvollziehen.
Fangen wir mal mit Talenten an. Die ersten Talente habe ich, glaube ich, einfach aus meinem Netzwerk geheiert. Die kannten mich eh schon. Die haben zum Teil schon mit mir zusammengearbeitet. Das heißt, da habe ich keine Website für gebraucht.
Ja.
Ich glaube, das ändert sich natürlich mit der Zeit, weil man irgendwann mal weiter rausgehen muss. Aber so ging das. Und was Kunden angeht, wir sind im Manufacturing, das ist alles in Person. Also wir machen Messen, wir machen Vorträge und that's it. Und vielleicht mache ich mal ein LinkedIn Outreach.
Mhm.
Aber ansonsten brauchen wir nicht unbedingt eine Website oder haben wir es bisher nicht gebraucht, sagen wir es mal so.
Oder ist dann auch irgendwie Referral, dass dann der eine Kunde sagt, hey, wir arbeiten mit AJ und dem Team und die sind total cool und das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken.
Voll, also die erste Firma hat tatsächlich die zweite Firma gleich mit reingezogen.
Ja.
Und jetzt ist es auch so, dass die wiederum andere Firmen auch wieder weiter beförden. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich der beste Channel. Ja.
Okay. Und wie ist dann da so der Plan? Da sagt man jetzt, okay, wir gehen jetzt irgendwie auf 1, 2, 3 Millionen Umsatz oder ARR und dann machen wir den Mega-Bang und dann announcen uns alles und dann raisen wir nochmal 20 Millionen hinterher? Oder ist das jetzt erstmal mit, also man braucht ja auch nicht so viele Leute mehr, um was aufzubauen. Das heißt, du musst ja wahrscheinlich jetzt nicht 10 Leute anstellen, sondern irgendwie, keine Ahnung, 5 oder so. Oder wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade?
Wir sind ab nächster Woche zu 6.
Okay.
Und haben aber noch 2 weitere Angebote rausgegeben, die auch angenommen wurden. Das heißt, wir sind ab nächsten Jahr auf jeden Fall mal zu 8. Mhm. Wir wollen jetzt auf so 12, 13 ungefähr aufbauen. Mhm. Vielleicht auch mehr, es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell es geht, aber alles Engineering. Genau.
Okay. Und da ist das so der Plan, dass das jetzt so ein Venture Case einfach weiter durchdekliniert wird? Oder könnte es auch sein, dass du sagst, okay, wir kriegen hier so viele Kunden, so viel Umsatz, ich brauche gar nicht mehr VC-Money, sondern wir können das auch irgendwie profitabel einfach langsamer wachsen lassen. Oder was ist deine Ambition?
Ich glaube, unser Business ist sehr VC-Case-heavy. Mhm. Also natürlich haben wir Umsatz und können damit auch schon viel ausgleichen, aber wir sind nicht, also Profitabilität ist gerade nicht Fokus Nummer 1. Ich glaube, Fokus Nummer 1 ist, bauen wir ein Produkt, was genau den Markt trifft und können wir uns schnell genug bewegen, weil ich glaube, jetzt ist halt gerade die Zeit, wo du dich schnell bewegen musst. In 5 Jahren ist der Markt zu, aus meiner Sicht, weil sich jetzt gerade viel bewegt und deshalb ist mein Fokus einfach nur Speed, so schnell wie es geht, mit der richtigen Qualität was delivern.
Interessant. Ich habe bei dir gesehen, also du machst ja sehr wenig auf LinkedIn, aber ab und an resharest du immer mal Sachen und da hast du von Harry Stebbing so einen Post reshared, da stand irgendwie drin, the average German startup doesn't compete with just another German startup, but with people in San Francisco working 7 days a week. Wie ist eure Arbeitskultur? Du hast gerade schon gesagt, du willst auch mal einen Tag in der Woche in die Natur, was ich ja immer sehr begrüße, weil ich immer den Leuten sage, hey, ist nicht alles nur Arbeit, sondern du musst auch deinen Kopf frei kriegen. Aber die meisten Leute wollen das ja gar nicht hören. Deswegen frage ich mich, wie das bei euch ist.
Wir arbeiten 6 Tage die Woche in der Regel. Mhm. Sonntag bis Freitag, Samstag ist off. Mhm. Das ist eigentlich so der Durchschnitt. Es gibt schon Wochen, wo ich auch mal die ganze Woche arbeite, gerade wenn ich irgendwo hintraveln muss oder so. Ja, nee, so machen wir es. Das machen die Mitarbeiter eigentlich auch mit. Mhm. Im Großteil. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und dann haben wir einen Tag frei, aber ich glaube auch nicht an dieses nur Montag bis Freitag und ich habe sonst mein ganz normales Leben. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, du musst einfach deutlich mehr arbeiten, um dahin zu kommen. Und deshalb arbeiten wir viel. Also wir stehen auch sehr zeitig auf, wir arbeiten den ganzen Tag. Also wir machen den ganzen Tag nichts anderes außer arbeiten und eine Stunde Sport. Okay. Das machen wir schon jeden Tag eigentlich.
Okay. Ja. Okay. Und gibt's, also wie ist das dann? Also ich meine, Eltern zum Beispiel können sowas ja nicht leisten. Ne? Also ich habe zum Beispiel 2 Kinder. Ich mache das ja zum Beispiel, dass ich morgens um 6 Uhr, also ich stehe um 5.30 Uhr auf, fange um 6 Uhr an zu arbeiten, dann stehen irgendwann die Kinder auf, dann bringe ich sie zur Schule, dann bin ich ins Büro, dann bin ich aber auch um 6 Uhr wieder zu Hause, damit ich dann halt abends mit denen ein bisschen Zeit habe. Ist dann eher der Fokus, dass man sagt, okay, was, ich stelle einfach nur 23-Jährige an, weil die können einfach richtig knüppeln und richtig Gas geben. Also man ist ja auch eine Strategie, ne? Macht ja total Sinn. Also ich habe ja auch, ich stelle ja auch gerne sehr junge Leute an, die halt Gas geben können.
Mir ist schon wichtig, dass die Leute Gas geben, ja.
Okay, ja, macht Sinn. Das ist, wie es hier ist. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, weil wir sehen das hier bei uns im House of AI auch immer, dass hier Sonntag ist hier immer Hochbetrieb, ne? Das ist einfach ein normaler Arbeitstag für viele Leute.
Es macht auch Spaß. Also es soll ja kein Zwang sein, solange es Spaß macht und dann, ja.
Ja, ich habe noch einen weiteren LinkedIn-Post gesehen, den du auch reshared hast. Das muss ich auch noch einmal kurz ansprechen. Und zwar gibt es da so ein Next Generation PayPal Mafia-Bild. Da sind also alles sehr hübsche Frauen, alle im schwarzen Kleid und alles halt Frauen, die einfach so wirklich, ich bin da einmal durch die Leute durchgegangen, da waren ja so die Top-Leute so dabei. Ist man dann halt, also versuchst du die Female, also ich würde sogar sagen, du müsstest eigentlich diese Female-Founder-Karte viel mehr spielen, ehrlicherweise, auch um zu inspirieren, um anderen Leuten zu zeigen, denn deswegen ist ja, das ist sozusagen meine Kritik, sozusagen, dass du deine Weisheiten sozusagen nicht einfach irgendwie Leuten teilst, weil da Leute so viel von lernen können, aber wie kommt man zum Beispiel in so eine Community da rein? Ich glaube, da hat irgendwie von Kosler Ventures, die hat das irgendwie gepostet, gibt es dann da so ein Netzwerk, habt ihr da eine WhatsApp-Gruppe, wie vernetzt du dich mit solchen Leuten?
Wir haben jetzt schon eine Gruppe, einfach wo wir ein bisschen schreiben, aber ansonsten haben wir uns da den einen Abend mal getroffen. Ich glaube, wir sind noch nie alle so zusammengekommen. Ich kannte da schon einige hier und da, aber nicht alle und Ja, nee, also machen wir nicht tatsächlich. Also es ist schön, dass jetzt, dass ich weiß, dass es diese Menschen gibt.
Ja.
Aber ich glaube, es ist eher so, dass man sich durch Zufall hier und da mal trifft oder ich WhatsApp mal einer Person speziell, weil ich eine spezifische Frage habe.
Ja.
Und es reicht dann eigentlich auch.
Ja.
Und, ja.
Ich meine, das ist ja schon wichtig, ne, weil da sind ja Leute dabei, die sind halt noch viel, viel weiter
ja.
als du auf der unternehmerischen Karriere jedenfalls, ne, die dann halt irgendwie schon 100 Millionen geraced haben und irgendwie schon durch 3 Finanzierungsrunden gegangen sind. Und jeder hat ja irgendwann mal die gleichen Probleme. Hast du so Mentoren irgendwie, die dir da helfen auch?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich nutze unsere Angels schon auch sehr. Mhm. Aber ich habe auch separate Leute, wo ich sage, mit denen verbringe ich Zeit. Also eine Person ist zum Beispiel der Founder von Drift. So eine ganz witzige Story. Wir haben uns durch Zufall hier in der Bar getroffen. Ich gehe eigentlich auch nie weg.
Ja.
Und er ist einmal so, ja, ich bin der Founder von Drift. Ich so, na warte mal, ich bin der Founder von Drift.
Ja, dann habe ich rausgefunden. Halt, auch. Also muss ich gibt es noch eine andere Firma, die
also, auch so heißt. Es gibt noch eine andere Firma oder gab eine andere Firma, die hieß Drift, die ist Sequoia Back gewesen. Das war der Grund, warum ich in meiner warum unsere Company nicht Drift mit I, sondern Drift mit Y ist.
Okay.
Wegen dieser Company, die hat vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren für 1 Milliarde verkauft an Salesloft.
Mhm.
Und der Gründer davon, ja, den habe ich dort getroffen. Der war vorher, ich glaube, CTO bei HubSpot, hat HubSpot Public gebracht, davor noch eine andere Company. Also er hat eigentlich schon 2 Unicorns aufgebaut und macht jetzt noch sein 3. Startup. Und das ist so eine Person, der höre ich gern mal zu,
ja.
weil die er ist sehr direkt und ich glaube nicht, dass er mich jemals gelobt hat oder mal gesagt hat, machst was gut.
Ja.
Der sagt halt immer, ja, nee, Julia, Bullshit, mach was anderes. Und das finde ich gut.
Okay, Wahnsinn. Du hast ja schon gesagt, dass du auch trotzdem viel Zeit mit irgendwie in Deutschland verbringst. Ihr habt da Kunden, du bist ja so ein bisschen hin und her. Wie organisierst du dieses Pendeln noch on top? Also ist das dann einfach so eine Woche im Monat ist immer in Deutschland? Oder ist das eher so, okay, da ist jetzt eine Messe und man geht da hin? Also wie teilst du deine Zeit auf?
Ich würde sagen, alle paar Wochen oder alle 2-3 Monate fliege ich eigentlich meistens hin. Dann bin ich da 2-3 Wochen ungefähr da und dann mache ich in der Zeit eigentlich alles. Also ich bin dann eigentlich fast nur beim Kunden plus Messe. Alles, was halt gerade so Richtung Kunden wichtig ist oder auch mal Hiring. Und dann bin ich wieder weg und ich finde es eigentlich sehr effektiv, weil ich habe so gelernt, ich arbeite sehr gern so Sprints.
Mhm.
Und ich weiß dann, okay, 2 Wochen, ich muss das jetzt voll durchziehen. Danach bin ich wieder zurück und kann kurz durcharbeiten, durchatmen. Und ja, so machen wir das. Geht eigentlich ganz gut.
Okay.
Ja.
Könnte, also ich meine, man sagt ja immer auch so, es wäre auch sinnvoll, eine Firma dicht am Kunden zu haben. Also, dass die Firma halt auch da ist. Könntest du dir vorstellen, dass deine Firma, so wie sie jetzt hier aufgebaut ist, auch in Deutschland funktionieren könnte? Also glaubst du, du kannst in Deutschland Leute motiviert finden, 6 Tage die Woche für dich zu arbeiten zum Beispiel?
Ich glaube, dass diese Firma auch in Deutschland funktionieren würde.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich sie in Deutschland bauen will. Ich kenne kein Startup in Deutschland, was es schafft, seine Mitarbeiter 6 Tage die Woche zu arbeiten. Jetzt ist die Frage, ist das der Number One Erfolgsfaktor oder nicht? Mir macht es einfach Spaß und ich hätte gern so ein Team, was zumindest am Anfang so ist.
Ja.
Genau.
Ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt, ne? Das Leben ist ja immer in Sprints im Prinzip. Ne? Also man kann nicht immer 6 Tage oder immer 7 Tage für immer durcharbeiten, aber es gibt halt so Phasen. Und
ja.
Ich habe das zum Beispiel bei OMR, sehe ich das halt, ne? Also unser Mutterschiff sozusagen von dem Podcast hier, wo eben, wenn unser Festival stattfindet, da sind halt die 3 Monate vorher, wird halt durchgearbeitet, ne? Und dann bist du halt nicht nur 100 Stunden in der Woche da im Büro, sondern noch mehr, weil du einfach 24/7 in der ganzen Aufbauphase während der Konferenz. Aber dann ist danach halt auch immer wieder so ein Durchatmer sozusagen wichtig, ne? Das ist ganz interessant. Also du sagst auf jeden Fall, du bleibst hier.
Ja.
Okay.
Definitiv.
Ja. Was, andersrum gefragt, was kriegst du hier sonst noch, was du in Deutschland nicht bekommst, außer jetzt die Motivation der Leute und vielleicht der Zugang zum Kapital, die krassen Gründe um einen herum?
Ich glaube, das ist schon der Hauptgrund, oder ich glaube einfach sehr daran, du bist nur so gut wie die Leute, die um dich drumherum sind. Ich bin sehr competitive Person. Das heißt, mich motiviert es einfach krass, wenn ich Leute um mich habe, die besser sind. Und die Anzahl an Leuten, die besser sind hier, ist einfach um Vielfaches höher als das, was in Deutschland ist. Und das motiviert mich einfach, das zieht mich einfach. Und ich finde, das zieht halt auch das Rest, den Rest vom Team sehr, sehr mit. Und das ist für mich schon so der größte Faktor, warum ich hier bin. Also ich bin ab und zu dann mal bei irgendwas oder spreche mit der Person und denke mir wieder, wow, so krass. Also das hätte so jemand, der mir sowas sagt, das kriege ich einfach woanders nicht hin. Und ich finde, die Amerikaner gehen auch anders an Startups ran. Die sind vielmehr so First Principles, Engineering First, mach mal was richtig Neues. Mhm. Und das pusht einen so krass, so auch zu sein. Oder zum Beispiel, dass man mal ein bisschen mehr auf Design und UX achtet. Und das inspiriert einen einfach besser zu sein, wenn du dich konstant damit beschäftigst. Das heißt nicht, dass du es nicht in Deutschland kannst, aber ich glaube, es ist einfacher für mich zumindest hier. Das ist für mich schon so das Größte. Die Kunden finden es auch gut, also die stört das gerne, die finden es eigentlich eher positiv. Ich glaube auch, dass es fürs Hiring gut ist. Ich glaube, die besten Leute, die wollen gerade hierher, weil hier passiert gerade die Zukunft. Es ist natürlich trotzdem schwierig, Leute zu finden. Ich glaube aber in Deutschland genauso. Also kannst du ein paar hierher bringen und das finden die eigentlich cool. Das ist eigentlich für die ein Perk, dass sie hier sein dürfen. Ja,
ja absolut. Ich frage immer eine Frage, die ist bei dir ein bisschen besonders schwierig, was man auf deinem LinkedIn-Profil findet oder was man nicht auf deinem LinkedIn-Profil findet, was dich irgendwie ausmacht. Ne? Ich meine, das Skifahren, da ist direkt auf deinem LinkedIn-Profil oben das Bild.
Ja.
Jetzt schon ein bisschen erzählt, aber gibt es noch irgendwas anderes? Außer Arbeit ist ja gar nicht mehr so viel Raum, aber gibt es noch irgendwas, was du so total gerne machst als Person?
Eine Sache ist tatsächlich, ich habe sehr lange sehr viele Instrumente gespielt, Klavier unter anderem, sehr, sehr lange. Und bin jetzt so ein Fan von eigentlich so zwei Sachen. Das eine ist so Classic Cars, also so alte Autos. Das ist so meine größte Leidenschaft gefühlt. Also ich habe den Van, wo ich vorhin erzählt habe, das ist quasi auch so ein älterer, 1976er Baujahr. Und da stecke ich schon, wenn ich Zeit habe, mal Zeit rein im Sinne von den mit der Hand sauber machen und solche Sachen. Oder auch das zweite ist für mich so Ballroom-Dancing und so Princess-Kleider. Ich habe mir eins schneidern lassen, beziehungsweise selber mit designt und geschneidert für so einen Ball vor 3 Jahren oder so. Ja, das sind so die Hobbys, die ich habe, wenn ich wirklich mal Zeit habe. Ja.
Ah, Wahnsinn. Ich habe auch eine Frage, ich habe das gerade schon angeschnitten, dieses Female Founder. Ne? Wenn man hier in San Francisco guckt, es gibt meines Erachtens überhaupt aktuell nur eine Frau, die überhaupt mal eine deutsche Frau, die einen Exit geschafft hat und die hat sie noch nicht mal in San Francisco gemacht, sondern hat sie in Deutschland gemacht, ist danach hergezogen, die Katharina, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Das muss ich im Nachhinein nochmal, also falls die Katharina das hört, ich würde dich gerne hier im Podcast haben. Aber es gibt auf jeden Fall nicht so, irgendwas im Medical Tech hat die gemacht.
Ja, ich weiß. Katharina Jünger heißt sie.
Ja, genau. Ja. So, und es gibt so wenige und ich habe ja das Problem hier im Podcast auch, ne? Ich habe 10 Folgen hintereinander mit Männern gemacht und jetzt kommst du endlich. Und ich habe auch jetzt noch eine andere Frau, aber es ist wirklich so schade, dass es so missdistribuiert ist. Und so, ne?
Ja.
Was glaubst du, woran liegt das? Weil ich meine, die besseren Noten, die bessere Ausbildung haben Frauen heutzutage.
Ja, ich glaube, es ist deutlich mehr so Risiko, wie sehr will ich Risiko eingehen?
Mhm.
Und ich glaube, es ist viel in der Kindheit. Also wie sehr haben dich deine Eltern mehr so gepusht, also nicht im Sinne von deinen Standardweg zu gehen, sondern gepusht im Sinne von Sachen zu machen, die schwierig sind vielleicht oder dich damit unterstützt. Oder das müssen nicht Eltern sein. Ich glaube, es kann Umfeld sein. Es kann auch sein, dass du sehr, sehr in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld aufgewachsen bist, aber dadurch so deinen eigenen Weg finden musstest. Und ich glaube, das ist das, was eventuell, ich weiß es nicht, Frauen vielleicht weniger bisher erfahren haben. Ich glaube, das ändert sich gerade. Und früher halt Frauen eher so behandelt worden, wie ich muss die jetzt protecten.
Mhm.
Und die Männer, die müssen ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube, mittlerweile ist das so ein bisschen mehr ausgeglichen. Das heißt, meine Hoffnung ist, so in 5 bis 10 Jahren sehen wir dann ein krass, krass anderes Bild.
Ich meine, mit deinem Weg hast du ja eigentlich voll die Möglichkeit, auch andere zu inspirieren. Ne? Also deswegen, lass uns diese Folge ganz stark promoten. letzte Frage, die ich noch habe. Wenn du halt so überlegst, jetzt Leute, die in Deutschland vielleicht auch zuhören und das eben hier auf deinen Lebensweg gucken und sagen, ja, wie krass, ey, gut, ich habe jetzt ja kein Einzel-Abi, ich bin jetzt auch keine Hochleistungssportlerin oder Sportler. Was rätst du so jemandem, jetzt in deinem 15-jährigen Ich, was vielleicht nicht ganz so talentiert ist wie du, aber trotzdem irgendwie Ambitionen hat? Also was kann man so jemandem sagen?
Also Talent glaube ich sowieso nicht dran. Ich glaube, man geh aus deiner Komfortzone raus. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mach Sachen, die andere nicht gemacht haben, ja. es interessiert am Ende, wenn in 5 Jahren oder so keinen mehr, ob du da dein Consulting Internship bei Deloitte gemacht hast, sondern hast du Sachen gemacht, die schwierig waren, die neu waren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Zweite wäre wahrscheinlich, such dir 1, 2, 3 Mentoren, die dich pushen und zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Opportunities reinlenken. Mhm. Ich mache das auch ab und zu mal. Es melden sich so alle paar Monate, melden sich mal Leute bei mir. Ich habe immer mal wieder eine Person, wo ich sage, komm mal nach San Francisco, ich zeige dir mal die 3 Sachen. Nach 6 Wochen sind die meisten schon gesatisfied und haben eigentlich alles gelernt, was sie brauchen und gehen dann so ein bisschen raus wieder.
Okay, cool. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, was ich dich hätte fragen sollen?
Gute Frage. Fällt mir jetzt nichts ein.
Okay. Ja. Hey, vielen Dank. Das hat super Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Und bis bald mal.
Bis bald, danke.
Ciao.
So, das war schon wieder mit dem OMR Silicon Valley Update Podcast mit AJ Storch diese Woche. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem ganzen offiziellen Launch auch. Während der Aufnahme war das ja alles noch ganz geheim. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Auf LinkedIn könnt ihr euch deren Launch-Video, also alles nochmal richtig angucken. Einfach nochmal ein bisschen mehr lernen über das Produkt. Das war vielleicht alles noch ein bisschen vage. Insofern, die Information gibt's jetzt. Ganz viele Informationen gibt es auch immer in der WhatsApp-Community zu diesem Podcast. Da diskutieren wir über die Gäste, über AI, über Silicon Valley, über interessante News, die mich hier so jeden Tag erreichen. Insofern kommt doch einfach dazu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie immer ein kleines Dankeschön hier an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast. Wir hören uns wieder in 2 Wochen spätestens, sag ich mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ich freue mich.